Ich bin völlig fassungslos. Ich sitze hier in einem Studio im Herzen von Berlin-Kreuzberg, schaue auf ein Schlagzeug, das mich reizt, sofort hier richtig Rambazamba zu machen. Ich schaue auf einen, wie soll man das nennen, eine Säule mit etwa 20 Quadratkilometern Kabel. Ist Quadratkilometer?
Quadratkilometer.
Und ich schaue in die Augen meines hochverehrten Sprechers Thomas Schmuckert.
Ja, Fred, du hast das Stichwort fassungslos geliefert. Jetzt nach 3 Tagen ein Hörbuch für dich einzulesen. Wie bist du denn auf diesen verrückten Quatsch gekommen? Nein, ernsthaft, ein Fest war das Ganze. Aber Berlin, eine Cindy, schwarzer Vater, kennt sie nicht, Mutter. Und dann ist man plötzlich in der Mojave-Wüste, im Trumpland, mit Gestalten wie einem 218 Kilo schweren Rechtsanwalt, Attorney of Law, und einem Sheriff mit Überbiss, Ray-Ban-Brille, zu klein, aber machtsüchtig, und schweigsamen Paiute. Was hat dich da angetrieben? Wie ist das entstanden?
Eigentlich ganz spontan. Ich war vor 1,5 Jahren für 3 Wochen in Los Angeles und Umgebung. Das ist ja sehr weit gefasst. Und zum American Film Market und anderen geschäftlichen Terminen. Und hatte dann auch in Las Vegas zu tun. Und da muss man durch die Mojave-Wüste fahren. Zusammen mit meiner Frau. Und die saß am Steuer. Und ich guckte raus und dachte, welch eine fantastische Gegend, einfach von den Kontrasten. Daher kommt auch das Bild mit den roten und schwarzen Felsen, die gibt es dort. Und es war in der Tat so, dass die Morgensonne da unterschiedliche Farben gezaubert hat. Ich bin jetzt ein Mensch, der auch malt und auch mit Farben viel zu tun hat. Und dann dachte ich, Mensch, da gehören doch eigentlich in diese Wüste Menschen rein. Aber nicht so normale. Und dann kam so eins nach dem anderen. Und ich habe in der Tat in Los Angeles in einem Apartment angefangen, die ersten 10 Seiten zu schreiben, bei schönstem Wetter, weil es mich so angetrieben hat, die Vorstellung von dieser jungen, schönen, glatzköpfigen, farbigen Frau, die nach ihrem Vater sucht. Das ist ja so ein Urbedürfnis des Menschen, zu wissen, wo komme ich her? Ja. Und das hat nicht, dass meine Kinder nach ihrem Vater suchen müssen, der nervt sie oft genug, aber das war für mich dann irgendwie so ein Kick. Und dann habe ich angefangen, mich dann mal in diese Gegend fallen zu lassen, buchstäblich. Ja. Also jetzt nicht auf den Rücken oder so, sondern mental fallen zu lassen. Diese Interstate 15 ist eine Straße, die so absurd ist, an Spielhöllen führt, an völlig verlassenen Dörfern, wo nur die amerikanische Fahne hängt und die Make America Great Again Slogans da stehen. Eine Gegend, wo ich glaube, dass man nur als Evangelikaler oder Vollirrer überleben kann. Neben Schlangen, Kojoten und Geiern. Und das sind so Kontraste dann zu dem Kreuzberg, wo meine Cindy herkommt, dass ich dachte, Mensch, das ist doch eigentlich richtig geil, sowas mal zu einer Geschichte zu verflechten, eben auf der Basis der Suche nach dem Vater.
Der Suche nach dem Vater, die ja sehr eindrücklich ist, dieses Puzzle, was sich zusammensetzt und eigentlich immer geheimnisvoller wird und immer vielschichtiger. Also die Suche nach dem Vater, um diesen, einen Kosmos da in der Mojave-Wüste, in Las Vegas, dort hineinzusetzen. Beim Lesen ist uns wirklich auch aufgefallen, wie stark diese Kontraste sind. Diese Einsamkeit in der Wüste mit der Sonne auf den Felsen, auf den schwarzen und roten Felsen, der Stille, nur LED-Lichter und die Kojoten, die Schreie, die man hört in der Nacht. Und dann diese enge, kleine Welt dieser Ortschaften mit dem Diner, wo sich alles trifft. Und im Grunde jeder Fremde mit großen Augen eigentlich am liebsten wieder rausgeschmissen werden soll. Das wird sehr bildlich. Ich habe gedacht, wenn man das verfilmen würde, das wäre so ein bisschen im Style von Paris, Texas. Das entwickelt eine Wucht. Und habt ihr die Zeit gehabt? Habt ihr Menschen da kennengelernt? Weil die sind ja sehr eindrücklich beschrieben. Gut, du bist Drehbuchautor. Das war für mich natürlich als Schauspieler ein besonderer Spaß beim Einlesen, dass dadurch die Dialoge wahnsinnig plastisch sind, man gar nicht umhin kann, als die wirklich zu performen. Habt ihr viel Kontakt gehabt eigentlich mal mit Menschen aus der Magerbewegung?
Nein, das ist ja der Witz. Du hast keine Kontakte da. Wir haben an so einer Tankstelle mit deiner gehalten und wurden, obwohl wir einen Mietwagen hatten mit US-Kennzeichen, weil wir halt eben nicht aussehen wie Amerikaner, mit einer distanzierten amerikanischen Unfreundlichkeit behandelt, die man in den Großstädten wie New York überhaupt nicht kennt. Also da ist man ja immer eher, hat man das Gefühl, dass sie, wenn sie dich fragen, wie es dir geht, auch wissen wollen, wie es dir geht. Natürlich interessiert sie den Scheiß, aber sie sind einfach anders drauf. Sie strahlen dich an und dort die völlige innerliche Ablehnung, auch in der Gestik. Und,
sofort, ihr gehört hier nicht hin, ihr habt hier nichts
genau,
zu suchen.
Genau, lasst eure Dollars da, aber fahrt weiter, fahrt nach Las Vegas oder zurück nach L.A., aber lasst uns hier in Ruhe. Wir wollen hier unser Geld verdienen, aber wir wollen mit unseren Büchsen auf Kojoten schießen, auf Schlangen und sonst was. Das war so das Gefühl.
Ja.
Und sowas findet man auch nicht in Bayern oder in Ostfriesland oder so.
Oder Nordhessen, wo es auch so einsam ist.
In Skandinavien. Das ist eine eigene Welt, die mich dann auch fasziniert hat. Und dann auch diese Obdachlosen, Situation in einer Stadt wie Las Vegas oder auch Los Angeles. Das spielt zwar in dem Buch keine Rolle. Los Angeles, die Obdachlosen-Situation, das ist so verzweiflungswürdig, wie die Leute da anstehen bei einer Ärztin, die das pro bono, also umsonst macht, Leute zu behandeln, ob die Zahnweh haben, ob Haarausfall oder Krebs oder Fußpilz. Die kommen da einfach hin, weil sie sonst keine Hilfe finden. Und natürlich das überbordende, diese überbordende Drogensituation mit dem Fentanyl. Da laufen dir jetzt nicht auf in der Wüste, aber in den Städten laufen dir Gespenster entgegen. Menschen, die so auf dem Fentanyl sind, dass sie total abgemagert sind, nur noch geradeaus gucken. Und eigentlich ihr Leben gar nicht mehr leben können, auch nicht mehr erkennen können. Und das sind solche Kontraste, die wir bei uns gar nicht kennen, die man aber mit dem Auge eines Europäers vielleicht anders sieht als mit den Augen von Menschen, die dort leben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch sehr eindrücklich geschildert. Du hast mal gesagt, du bist ja in der Joe Biden-Zeit da gewesen, aber diese Bilder der Fentanyl-Süchtigen oder des Dauerthemas der fehlenden Krankenversicherung in den USA ist ja hochaktuell, wie vieles in dem Buch so sehr aktuelle Assoziationen wachruft.
Naja, das ist heute sicherlich nicht besser geworden. Ich glaube sogar viel schlechter. Also wir haben vor anderthalb Jahren über die Lebensmittelpreise gestaunt. Eine Kugel Eis an einem Ort, der ja schon ein bisschen besser ist, die Santa Monica Pier, $12, eine Kugel Eis.
Das ist so, ja hier am Victoria-Luise-Platz dann 3,50 für die Kugel noch richtig billig, ne?
Ja.
Weil in meiner Jugend waren das dann 70. Lassen wir das. Das hat sich auch vervielfacht.
Ja, aber die normalen Lebensmittel auch, die sind enorm teuer und das prägt auch so die den Umgang, also wir haben für eine Freundin bei Deutschen, die in Hollywood arbeiten, was abgeholt, was wir mitnehmen sollten. Und die Frau, die waren als gut gestelltes Ehepaar, hast du schon gesehen, wie die gewohnt haben. Und die Frau sagte, sie hat Newsletter von allen großen Supermarktketten und sie schreibt sich die Sonderangebote raus und macht dann eine Tour und kauft die Sonderangebote ein. Das war jetzt, waren keine Schwaben oder so, sondern das waren ganz normale Deutsche, die in Amerika arbeiten, die sagen, das Leben ist so unfassbar teuer geworden. Das war damals und das ist heute noch viel schlimmer.
Ich würde sagen, es ist heute schlimmer und die Situation kennen wir ja auch in Berlin mittlerweile.
Ja. Ja. Und das prägt natürlich auch den Roman in seiner Atmosphäre. Mhm. Die Armut, die Gier nach Aufmerksamkeit, auf der anderen Seite die Notwendigkeit für Chuck, sich in allen möglichen Dingen zu beweisen, als Clown, als Entertainer, als Schriftsteller eines philosophischen Buchs, das keiner lesen will, und als Kriegsveteran, der wegen seiner Schmerzen permanent unter Fentanyl ist. Diese vielschichtigen Schicksale, sind ja nicht Charaktere, Schicksale, die sollten schon Bestandteil auch dieser Erzählung sein. Und das Befremdliche bei der Hauptfigur Cindy, die ja in Deutschland als glatzköpfige, schwarze, schöne, junge Frau auch eine extreme Außenseiterin ist, obwohl sie sehr zugewandt und freundlich ist, durch deren Augen dann die anderen Außenseiter zu sehen, war für mich auch wichtig, mal in so einem Text rüberzubringen.
Also durch die Augen einer Außenseiterin, hier der Blick auf Außenseiter in einem anderen Land.
Genau.
Und diese Distanz, das merkt man auch, die schärft natürlich den Blick enorm auf die Situation.
Ja, die schärft auch die Reaktion von Cindy darauf. Ja. Sie wird im Laufe der Zeit immer härter, immer kompromissloser und hat dann auch am Schluss Erfolg. Ich will nicht über den Schluss reden hier, aber sie schafft es um einige scharfe Kurven rum, ihren Vater kennenzulernen, obwohl er tot ist.
Ja. Wie ist das Thema Gold, ohne sonst zu viel zu verraten, dort hineingekommen? Bist du ein alter Jack London-Fan oder wie hat sich das entwickelt? Das ist ja nochmal ein spezielles Thema, was dem Ganzen sehr großen Reiz gibt.
Naja, Gold ist das archaische Symbol für Wohlstand, für Reichtum, für dauerhaften Reichtum. Also heute steigt der Goldpreis stündlich, weil alle Leute in diesen sogenannten rettenden Hafen reingehen. Und Gold ist die Metapher dafür, dass man es geschafft hat oder dass man was geerbt hat oder dass man wie im Falle von Cindy dann um fünf Ecken rum auf einmal ein Wahnsinnsglück hat, dass einem das Gold sozusagen, das ist ein Goldregen. So viel darf ich sagen, oder?
Also
ein
Goldregen, nicht zu viel verraten.
ihr weiterhilft.
Ja, und ist ja auch als Motiv der Gier, weil alle gieren danach, ein tolles Mittel in dem Buch, die Spannung sehr zu verschärfen und die Spannung einzutreiben, weil Gier ja auch sehr entlarvend ist.
Naja, ganz von Anfang an geht es ums Gold. Jeder denkt, dass es an einer bestimmten Stelle Gold geben muss, also einen Schatz, nicht den Schatz der Nibelungen, sondern den Schatz möglicherweise von Indigenen. Und dieser Schatz erweckt Gier, erweckt Hass, erweckt die trivialsten und auch ekligsten Gefühle in den Menschen. Und Cindy ist auch nicht frei davon, das ist kein Engel. Sie ist schon auch...
Das ist das Schöne, sie ist ja völlig angefixt von dem Goldrausch. Ja, genau. Und man sich manchmal fragt, sucht sie jetzt nur noch nach Gold oder auch noch nach ihrem Vater?
Ja, so ist es, weil das natürlich miteinander verknüpft ist. Mhm. Der Vater schreibt ihr einen Brief, so fängt der Roman an. Wenn du diesen Brief liest, in holprigem Deutsch und Englisch, bin ich tot, aber ich vererb dir was. Was ist aber unklar.
Ja.
Das ist das erste Rätsel in diesem Roman, dass sie rauskriegen muss, wo es sein könnte oder was es denn sein könnte. Und dann stößt sie in diesen kleinen, abgeschiedenen Ort mit diesen ganzen amerikanischen Fahnen und den Trump-Plakaten, stößt sie auf diese Gerüchte und muss sich natürlich sofort wehren, weil sie die rechtmäßige Erbin zu sein scheint, der Gegend, wo vielleicht das Gold ist oder auch nicht. Denn jeder sagt, da gibt es kein Gold. Das gibt es im Norden von Nevada, so übrigens die größte Goldlagerstätte der Welt, wenn man mal von Grönland absieht, wo man es nicht so genau weiß. Aber das ist das größte Goldvorkommen. Aber ganz weit weg.
Ja.
Und das ist ja dann auch nochmal ein zusätzlicher Reiz.
Genau. Kann es das wirklich auch im Süden geben, ja? Nicht nur im Norden. Da spielt dann eine sehr geheimnisvolle Figur eine Rolle. Ein Paiute. Aber über den darf man eigentlich gar nicht zu viel sagen. Vorher.
Nein, der heißt nur No Name. Mit der Begründung, meine Mutter wollte mich Fauler Schakal nennen und das hat mir nicht gepasst und jetzt heiße ich No Name.
Und ein N ist einfach zu sprechen.
Ja.
Ja. Cindy überlegt immer, ob sie ihm doch einen Namen geheimnisvoll geben soll, ohne Taufe, den er gar nicht weiß, aber dazu kommt es nie.
Dazu kommt es nie. Glücklicherweise.
Ja.
Weil er hat eine ganz besondere Funktion in dem Roman, über die ich jetzt auch nicht sprechen möchte.
Nee.
Denn er,
sollte
er ist eine sehr geheimnisvolle Erscheinung.
Ja, und die sollte hier auch noch geheimnisvoll bleiben, finde ich auch.
Das Geheimnis wie der Roman, den man ja hören kann. Den mein Freund Thomas genial eingelesen hat. Ich bin völlig hingerissen davon.
Ich kann nur sagen, anhören, das lohnt sich. Das ist so anders als vieles, was man sonst gelesen hat, so besonders, so geheimnisvoll. Also in diese Welt mit Cindy einzutauchen, das lohnt sich.
Und ich kann nur sagen, Thomas' Stimme, die wir jetzt hier hören, ist so variabel und so passend für diesen Text, dass ich selbst von den Socken war, wie gut das ist und wie toll sich dieses Hörbuch anhört. Also anhören, anhören, anhören.
Vielen Dank. Wir haben Gott sei Dank keine Kamera. Ich werde jetzt rot. Und jetzt Fred ans Schlagzeug.
Nee, das kann
ich hast du gesagt.
Von den Hörern und Hörerinnen nicht zumuten. Danke. War doch gut, oder?